4.000 Euro für einen Workshop? Wow, das klingt erstmal richtig viel. Ich habe es trotzdem gemacht und jede Sekunde und jeden Cent davon genossen. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Es gibt die Internetseite Mix with the Masters und da kann man, wenn man sich einloggt, Profis über die Schulter schauen, wie sie Musik mischen. Und da gab es des Öfteren immer wieder Einladungen, dass es in Frankreich Workshops gibt, die eine Woche dauern, unter anderem auch mit Alan Meyerson. Und wer Alan Meyerson nicht kennt, wir gucken uns mal an, welche Sachen er schon gemischt hat. Das ist Filmmusik. Und das, was jetzt bald von ihm kommt, das ist das Buch von Boba Fett, also der Nachfolger von The Mandalorian, Minions, Ice Age, Sing, House of Gucci, Dune, King Richard, Space Jam, Us Again. Das ist ein super schöner Kurzfilm von Disney. Wonder Woman, Mank, Angry Birds, König der Löwen, X-Men, Captain Marvel und. Also diese Liste, die ist ziemlich beeindruckend. Ich wette, jeder von euch hat schon mehrere Filme gesehen, die Alan gemischt hat. Und man kann bei Mix with the Masters auch Videos von ihm sich angucken oder eben buchen. Ich glaube, man zahlt 300 noch fast Dollar im Jahr und hat man Zugriff auf mehrere oder ich glaube alle Videos. In dem Fall wurde aber ein Workshop angeboten, der über 7 Tage geht. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn man da mit mehreren Teilnehmern ist und mit dieser Person in echt redet und auch ein Feedback bekommt zu den eigenen Tracks und eben auch das Feedback mitbekommt zu anderen Tracks. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Und ich hatte ab und zu immer wieder E-Mails bekommen in den letzten Jahren, dass diese Workshops stattfinden. Klar, im letzten Jahr ist das nicht gewesen. Und ich hatte immer so ein bisschen gezögert und dann gab es auch wieder Aufträge, dass ich das nicht gemacht hatte. Und in diesem Jahr habe ich gesagt, alles klar, ich haue sowieso schon so viel Geld raus fürs neue Tonstudio. Dann haue ich jetzt auch noch die 4.000 Euro raus. Also was man dazu sagen muss, erstmal in diesen 4.000 Euro enthalten ist dieser Workshop wirklich komplette 7 Tage, Montag bis Sonntag, keinen Tag Pause. Und enthalten ist auch die Verpflegung, das Essen, als auch die Übernachtung. Also wenn man das schon mal ein bisschen runterrechnet, tja, dann ist der Workshop selber ja gar nicht so teuer. Und wenn man dann noch überlegt, was man dann so pro Tag bezahlt, ist das echt bezahlbar. Klar, 4.000 Euro sind 4.000 Euro. Und ich kann jetzt schon sagen, es hat sich mega gelohnt. Ja, ich fange mal mit der Reise an. Ich bin von Hamburg nach Amsterdam geflogen, von Amsterdam dann nach Marseille und ich muss gestehen, ich kann kein Französisch, was mir ein bisschen zum Verhängnis wurde, denn als ich in Marseille angekommen bin auf dem Flughafen, da hat jeder Fluggast sein Gepäckstück bekommen, außer mir. Mein Gepäckstück war nicht da, dann war der Schalter auch nicht belegt. Ich musste an den Automaten gehen, den umzustellen von Französisch auf irgendeine andere Sprache, war nicht so einfach, aber gut, es hat dann irgendwann geklappt. Und während ich so am Rumtippen war, kam dann eine französische Angestellte, also natürlich war die französische, eine Angestellte von dem Flughafen und hat irgendwas auf Französisch zu mir gesagt und fragte, Monsieur Heinrich? Den Rest habe ich nicht verstanden. Und sie hat immer so rumgefuchtelt und nach hinten gezeigt und ich habe sie dann auf Englisch gefragt, ob sie meint, dass mein Gepäckstück irgendwie anders ist auf einem anderen Gepäckband. Ja, als sie gemerkt hat, dass ich kein Französisch kann, hat sie munter weitergeredet und ich bin dann einfach zum anderen Gepäckband gegangen und zum Glück ist da dann mein Koffer gewesen. Ja, da musste ich rausfinden, wie komme ich denn jetzt zum Bahnhof und auch da war das den Leuten ziemlich egal. Also ich habe es versucht auf Deutsch, auf Englisch, dann hatte ich Google Translate was mir auf einmal den Text zwar nur noch als Text ausgegeben hat, aber nicht mehr, wenn ich auf das Lautsprechersymbol getippt habe, wie ich das Ganze auszusprechen habe. Dann muss ich mir das Ganze irgendwie ausdenken. Also egal, in welcher Sprache ich das gemacht hatte und selbst wenn es ein Fetzen im Französisch war, die Franzosen haben meistens ja munter auf Französisch weitergeredet. Dann kam ich endlich mit dem Bus nach 5 Minuten Fahrt dann bei einem Bahnhof an und musste den Zug nehmen von Marseille nach Avignon. Das waren ungefähr 1,5 Stunden, war eine ganz entspannte Fahrt. Und dann hatte mich auf einmal noch der Dominik Scherer angeschrieben. Der ein oder andere von dem Podcast, der kennt ihn vielleicht, Dominik Scherer, der hat die Musik geschrieben für die Netflix-Serie Die Schlange oder The Serpent. Der wohnt schon seit 20, 25 Jahren in London und ist da sehr erfolgreicher Filmkomponist. Und super netter Typ. Ich wusste gar nicht, dass er zu dem Workshop kommt. Der hatte mich angeschrieben und gesagt, also hey, wenn du da schon abends ankommst, dann lass uns doch nochmal ein Trinken gehen. Gesagt, getan. Der hatte da eine sehr schöne Location aufgetan, wo wir nochmal gemütlich etwas gegessen und getrunken haben. Und dann bin ich zum Hotel gefahren. Ja, am nächsten Tag wurden mehrere Teilnehmer von dem Hotel abgeholt. Das heißt, einige haben in diesem Hotel, was auch vom Veranstalter vorgeschlagen wurde, übernachtet. Wir kannten es aber noch gar nicht. Das heißt, man hatte am Frühstück gesessen und immer wieder gedacht, könnte das vielleicht ein Teilnehmer sein? Nee, doch eher nicht. Und die Person, also man hat immer so ein bisschen geraten, sich beäugt und war dann nachher lustig, wer dann doch alles bei dem Workshop gewesen ist. Wir sind dann vom Veranstalter abgeholt worden um 9.30 Uhr ungefähr. Dann sind wir zum Veranstaltungsort gefahren, La Fabrique. Das war eine Fahrt von ungefähr 20 Minuten. Und dann wurden uns die Zimmer gezeigt. Wir waren 17 Teilnehmer. Und jeder Teilnehmer hat wirklich sein eigenes Zimmer bekommen. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch wegen der Temperatur. Es war ja relativ kalt. Und als wir davor noch in großen Räumen gewesen sind, um uns erstmal zu versammeln, dachte ich, das war ganz schön kalt. Und das ist ja so ein richtiges Anwesen, so ein älteres Anwesen mit riesengroßen Räumen, die halt schwierig zu heizen sind. Und umso glücklicher war ich, als ich dann in meinem Raum ankam und der aber richtig schön gemütlich gewesen ist. Jeder hat auch ein eigenes Bad und eine eigene Badewanne. Ja, so, und dann ging es auch irgendwann schon zum Essen. Und ich muss sagen, das Essen da ist fantastisch. Also Frühstück, das ist immer normal, typisch französisch, Croissants, Marmelade. Und das ist, glaube ich, zum Großteil gewesen. Ein bisschen Joghurt, aber Mittagessen und Abendessen, das ist immer der absolute Oberhammer gewesen. Es wurde auch darauf geachtet, ob Leute da sind, die nur das Vegetarisches irgendwie haben möchten. Und für die gab es auch immer genug Essen. Das Dessert war immer fantastisch. Es war lecker. Also allein schon wegen des Essens lohnt sich das Ganze. Okay, aber deswegen sind wir nicht dahin gekommen. Ja, dann sind wir in den Raum der Heiligkeiten gegangen, also ins Tonstudio. Was erstmal ganz wichtig ist, wir alle mussten unser Handy abgeben und das ist, finde ich, jetzt auch völlig okay. Ich hatte mir lustigerweise noch einen Block mitgenommen zum Aufschreiben. Hätte ich gar nicht machen müssen. Also falls du da mal einen Workshop machst, es gibt so kleine Blöcke, Notizblöcke, wie auch immer. Zeige ich mal hier. So. Das ist quasi meine Bibel jetzt, wo auch jeder vorne seinen Namen draufschreiben konnte. Kann man jetzt, glaube ich, schwer sehen, aber er steht drauf. Also das war auch schon mal sehr gut vorbereitet vom Veranstalter, dass man wirklich gut mitschreiben konnte. Ja, dann kam Alan, den wir mit einem tosenden Applaus erstmal begrüßt haben. Super netter Typ. Die ganze Zeit sehr charmant, sehr entspannt, gleichzeitig sehr professionell und sehr offen. Und es gab erstmal ein Kennenlernen. Und die Tage sahen immer so aus, dass es von 8 bis 10 Frühstück gab. Von 10 bis 13 Uhr war dann die erste Session, von 13 bis 14 Uhr Mittagessen, von 14 bis 19 Uhr der zweite längere Teil, von 19 bis 20 Uhr war dann Beer O'Clock und das war dann auch eher so ein gemütliches Beisammensein und ab 20 Uhr gab es dann das Abendessen, das dauerte meistens so bis ungefähr 21 Uhr und dann war auch noch irgendwie Open End. Ja, so am zweiten Tag ging es dann eben los, dass wir viel Q&A erstmal gemacht haben zu Alan und generell auch Verständnis dafür, dass ich jetzt natürlich all die Sachen, die jetzt in dieser heiligen Bibel, wie auch immer man es nennen soll, drinstehen, dass ich jetzt keine direkten Sachen verraten kann. Das habe ich auch dem Veranstalter versprochen, dass ich jetzt nicht jedes Plugin aufliste und jede Einstellung, aber ich kann trotzdem ein bisschen was erzählen. Also erstmal hat Alan 3 Schritte, wie er vorgeht, wenn er mischt, wenn er jetzt einzelne Signale mischt, nämlich, dass er zuerst die Störfrequenzen rausfiltert oder Störsignale. Der zweite Schritt ist, dass er komprimiert, wenn komprimiert werden muss. Auch das ganz wichtig, es muss nicht jedes Mal ein Kompressor drauf. Und der dritte Schritt ist, dass dann Frequenzen geboostet werden oder dass der Klang geformt wird. Es muss ja nicht immer ein Equalizer sein, sondern es gibt ja noch viele, viele andere Möglichkeiten, den Klang zu formen. Dann gibt es ein Tool, was ich auch nutze, nämlich Sooth 2. Das nutzt Alan auch. Also auch solche Vollprofis wie Alan nutzen Tools, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten und einem die Arbeit wirklich erleichtern. Also da fand ich es wirklich beruhigend zu sehen, dass auch solche Profis nicht sagen, nee, komm, bloß weg damit, ich möchte alles selber einstellen, sondern dass Alan sagt, alles klar, ich probiere dieses Plugin aus und wenn das für mich funktioniert, dann nutze ich das auch. Und es gibt noch ein paar andere Tools, wo ich dachte, oh, das ist interessant, wie er damit arbeitet. Also jedes Plugin, was er nutzt, hat er im Vorfeld getestet. Es gibt kein Plugin, was er einfach so mal draufsetzt, sondern er hat jedes Plugin im Vorfeld wirklich getestet. Wer auch noch mit von der Partie übrigens gewesen ist, das war Eva, oder wie wir die ganze Zeit natürlich auf Englisch gesagt hatten, Eva. Das war mal seine Assistentin. Mittlerweile ist die selbstständige Mixing Engineering oder Mix, also eigenständige Toningenieurin. Und die hat, ich glaube, 2 Jahre für ihn als Assistentin gearbeitet. Die hätte gar nicht mitkommen müssen. Die war einfach gerne dabei und hat Alan unterstützt, indem sie die Sessions vorbereitet hatte von den ganzen Teilnehmern. Und dass sie, wenn etwas nicht funktionierte, dass auf einmal ein Plugin nicht da war, dass sie sich darum gekümmert hat, dass das Plugin schnell runtergeladen, installiert und freigeschaltet wird. Und Eva, die ist bei allem unglaublich schnell gewesen. Das war eigentlich immer so, als wenn man sich irgendwie ein Tutorial anguckt und schaltet das auf 4-fache Geschwindigkeit, wo man sich gefragt hat, wie kann man so schnell überhaupt den Rechner bedienen. Das war wirklich Wahnsinn. Eva ist direkt nach dem Workshop, also nach den 7 Tagen, weiter nach Dubai geflogen, weil sie da ein Musical gemischt hat. Mittlerweile ist sie wieder zurück in L.A. und hat da eine Filmmusik, ich weiß nicht mehr, was es war, gerade in Dolby Atmos abgemischt. Also es war auch toll, dass die da gewesen ist. Ja, so, gehen wir mal zurück zu Alan. Dann sind wir in das Abmischen von Orchester gegangen und da gibt es schon einen großen Unterschied, ob Alan jetzt echtes Orchester mischt. Also ein echt aufgenommenes Orchester oder ein Mockup, was aus dem Rechner kommt, weil Alan da ganz anders umgeht mit den Hallräumen und mit den Reverb-Feeds. Also es gibt da 4 Reverbs, die er nutzt. Er liebt immer noch seine Precasti M7. Natürlich kann man die nicht immer nutzen. Dann hat er noch ein paar andere Software-Plugins. Meistens hat er 2 Räume, die er nutzt, also 2 Plugins. Auf den verbleibenden 2 Slots, da kommen dann eher Effekte drauf. Also ein Effekt wäre zum Beispiel Black Hole von Eventide und vielleicht noch irgendein anderer Effekt oder vielleicht ein Hallraum, der ganz krasse Einstellungen hat oder der danach vielleicht nach dem Reverb noch andere Inserts hat, wie Delays, Distortion oder was auch immer. Und da arbeitet er sehr effizient mit einem Reverb-Feed. Ich kann es natürlich nicht genauer drauf eingehen, wie das Setting bei ihm aussieht. Es hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt, indem einige nicht genau wussten, wie genau ist das Setting jetzt? Es ist aber wirklich sehr, sehr clever, weil er damit wirklich sehr, sehr schnell und effizient ist. Dann ging es um das Mic-Alignment. Denn wenn man jetzt den Decca-Tree hat, dann ist ja die Frage, okay, wie stark aligne ich jetzt die Close-Mikrofone, wenn ich die dazu fahre, weil wir ja da auch Laufzeiten unterschieden haben. Wenn ich jetzt natürlich ein Mikrofon habe, was viel weiter weg ist, dann kommt das Signal ja später an als beim Decca-Tree. Und da hat er auch wirklich jede Frage beantwortet, hat gesagt, ja, dass er das Alignment macht, aber nicht für jedes Signal. Und auch ganz klar immer sagte, das Ohr ist immer noch mit am wichtigsten. Auch da eine Sache, die ich interessant fand, dass er sagte, dass er nicht immer Equalizer nutzt, wo der Analyzer mit dabei ist, weil man dann die Frequenzen sieht. Das kann manchmal ganz hilfreich sein, aber er sagte, manchmal ist es auch besser, wenn man das nicht sieht, sondern sich wirklich nur auf sein Ohr konzentriert und einfach mal ein bisschen rumdreht und guckt, höre ich jetzt wirklich einen Unterschied? Und deswegen hat er für das Entfernen von Resonanzen auch einen anderen Equalizer genommen. Das Denoising, da hat er uns auch einen schönen Trick gezeigt, der kein Denoiser-Plugin per se benutzt hat, also jetzt irgendwie ein Plugin Clavecan Bruce Free oder von Isotope, die ja auch die Gefahr beherrschen, dass man aus dem Signal ein bisschen zu viel wegnimmt, sondern hat uns eine andere Methode gezeigt. Es waren sogar 2 Methoden. Und dann arbeitet Alan natürlich auch mit Plugins auf den Bussen. Also er hat wie die meisten verschiedene Busse oder Stems. Und da war ganz lustig, dass er auf diesen Bussen ein Plugin drauf hatte, ein bestimmtes. Und jetzt war natürlich auch die Black Week. Das ist natürlich ganz gefährlich, so ein Workshop direkt in der Black Week. So, dass wir immer dachten, na, kaufen wir das jetzt oder kaufen wir das nicht? Andererseits kann man sagen, das war natürlich total super, dass es in der Black Week gewesen ist. Dann hat man sich die Plugins so oder so geholt und war wenigstens günstig. Naja, also dieses Plugin hatte er überall drauf. Und wir haben uns gefragt, müssen wir das kaufen? Also müssen schon mal gar nicht, aber lohnt sich das? Und wir haben ihn dazu gefragt und er selber hat gesagt, naja, also ganz ehrlich, ja, ich hab's drauf, weil ich mich gerade damit irgendwie besser fühle und das Gefühl habe, das macht irgendwas Tolles damit. Andererseits hat er aber auch gesagt, Leute, es kann auch sein, dass wir uns in einem Jahr wiedersehen und dann habe ich ein ganz anderes Plugin drauf. Lustig war, dass ein Teilnehmer seine Projekte mitgebracht hatte, oder es war nur eins, und das war sogar eine Pro Tools Session und auf den Bussen war überall Isotope Ozone drauf. Und die erste Reaktion war von Alan, wieso hast du denn da jetzt überall Ozone drauf? Und die Antwort war, naja, ich bin vor 5-6 Jahren bei dir beim Workshop gewesen und da hattest du auf jedem Bus Ozone drauf. Und da war direkt so, ah ja, okay, mache ich aber heute nicht mehr. Und da kann man sehen, wie schnell sich das wirklich ändert. Und dass man jetzt nicht denken soll, ja, nur weil dieses Plugin da jetzt drauf ist, klingt das total geil. Diese eine Plugin macht vielleicht ein bisschen, aber der ganze Rest und die Bedienung. Und man kriegt mit, wie schnell jeder seine Meinung ändern kann und sagen kann, jetzt nehme ich doch ein anderes Plugin. Also Ellen hat auch ganz klar gesagt, naja, dieses Plugin habe ich jetzt genutzt, weil ich es vor kurzem entdeckt habe und habe es lieben gelernt. Aber in einem Jahr, da gibt es wieder ein anderes Plugin, was ich noch toller finde. Und man nimmt natürlich so die Plugins, die man gerade ganz neu kennt. Und bei mir ist das genauso. Ich habe ein paar Plugins dann rausgezogen und habe mir die gekauft. Logisch nutze ich die jetzt öfter als andere. Dann ging es um Mojo-Plugins. Also welche Plugins können den Sound noch ein bisschen formen? Das können Channel-Strips sein, das können Plugins sein, die ein bisschen Distortion haben, die eine spezielle Kompression haben. Also da gibt es ja jede Menge Plugins. Schön war auch zu sehen, wie Ellen bei den Produktionen, die wir mitgebracht haben, dann eben mal geguckt hat, okay, nehme ich das Plugin oder das Plugin, und dass es eben nicht immer funktioniert hat. Es ist also nicht so, zack, das Plugin draufsetzen, die Settings und schon funktioniert alles oder klingt so, wie man sich das vorstellt, sondern dass man da auch eben immer rumprobieren muss, egal wie gut man ein Plugin kennt. Und ja, da gab es echt ein paar tolle Tipps an Mojo-Plugins und das eine oder andere habe ich mir dann auch gegönnt. Dann gab es noch den Cymbal-Trick. Wie man die Cymbals noch besser klingen lassen kann, darf ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen, aber das war auch sehr interessant. Und was ich noch erzählen kann, wie er ein neues Projekt startet, er fängt nämlich immer mit dem schwierigsten Cue an. Das kann der Cue sein, der einfach extrem viele Instrumente hat, ein Cue, der viele Genre-Mischungen hat oder ein Cue, der extrem lang ist. Aber er fängt wirklich erstmal mit dem schwierigsten Cue an und das muss eben nicht der Cue sein, der ganz vorne ist, sondern das kann auch ein völlig anderer Cue sein. Dann ging es auch darum, wie man Signale sauber macht. Da hat er ein paar Methoden gezeigt, die jetzt gar nicht so besonders sind. Ich glaube, ich werde demnächst nochmal eine Folge machen mit 5 Möglichkeiten, wie man ein Signal säubern kann. Das sind 5, die ich nutze und 4 davon hat er aufgelistet. Also das war eine sehr schöne Bestätigung. Dann hatten uns auch alle sehr stark interessiert, wie sein 5.1 Mixing ist oder generell das Mixing für Surround, also 5.1, 7.1 und Dolby Atmos. Da haben wir zum Beispiel über Hall gesprochen, welche Plugins nutzt er da, welche Hallräume arbeitet er mit Surround-Plugins oder mit Stereo-Plugins, was sind da seine Settings, packt er auch was in den Center, wenn ja, welche Signale überhaupt in den Center, wie sieht's mit dem LFE aus, und wir haben eine Produktion von einem Teilnehmer uns vorgenommen, der hat gesagt, also die Mischung für mich ist völlig okay, das ist bis jetzt aber Stereo gewesen. Ich möchte, dass wir jetzt mal anfangen, hier eine 5.1 Mischung zu machen. Und wir hatten auch ein 5.1 Setup da, sodass man damit auch wirklich arbeiten konnte. Dann ging es auch um die Hall-Plugins, die Ellen genutzt hat. Und auch hier muss man sagen, es gab jetzt keine besonderen Überraschungen, also eigentlich alles Plugins, die man auch kennt. Und vielleicht für den einen oder anderen interessant, ja, auch Ellen nutzt Valhalla. Also Valhalla, Vintage, Room und Shimmer, diese Plugins, die kosten $50. Die sehen von meinem Empfinden nicht so mega geil aus, aber die klingen wirklich fantastisch. Und es gibt von Valhalla auch noch ein kostenloses Plugin. Ich glaube, das heißt Supermassive, werde ich demnächst auch noch ein Video zu machen. Ist kein normaler Hall, sehr speziell, aber sehr, sehr geil. Dann hat er uns auch noch erzählt, dass er natürlich immer möchte, dass er wirklich einen Wert hat und dass man den Unterschied hört zwischen der Vormischung und seine Mischung und hat uns darauf verraten, was den größten Unterschied ausmacht, den er erreichen möchte, den ich jetzt natürlich nicht verrate. Es gab auch noch einen tollen Trick, er hat das den Movement-Trick genannt, wie er auch Breite erzeugen kann. Da gab es einige Tools, die er uns gezeigt hat, aber gerade für Percussions und sehr perkussive Signale, also auch tonale Signale, hat er uns auch den einen oder anderen Trick gezeigt, den wir später auch auf unsere Produktion angewandt haben. Und das war wirklich super. Ja, dann ging es generell noch um Widening. Wie kann man ansonsten bei anderen Signalen noch eine Breite erzeugen? Und natürlich die Frage auch, warum? Also warum macht er diese Settings? Das hat Alan auch ganz toll gemacht, dass er nicht nur rumgedreht hat, sondern hat uns gesagt, warum er das jetzt möchte oder was sein Ziel ist und das jetzt überlegt, wie man das erreichen kann. Und wenn er ein bisschen zu versunken war, dann haben wir ihn einfach gefragt und er hat wirklich jede Frage beantwortet. Ja, hat uns noch einen Trick gezeigt, wie man Drums noch fetter macht. Was mich auch umgehauen hat, das war kein Trick, sondern eine einfache Funktion in Pro Tools, nämlich die Track Presets. Ja, die gibt es auch in Nuendo. Und in Pro Tools, da werden Sends, Routings und Color abgespeichert. Und probieren wir das doch mal hier aus. Ich nehme jetzt mal Audio 01, den Track, und möchte den abspeichern. Nämlich einerseits das Routing. Das Routing, das geht jetzt hier von Audio 01 auf die Gruppe Brass. Und dann habe ich noch einen Send, der geht auf den Reverb. Und jetzt wollen wir die Farbe auch noch abspeichern. Blau. So, ich mache einen Rechtsklick auf meine Spur. Spur Preset speichern. Ich nenne es jetzt mal Brass. Und jetzt erzeuge ich eine neue Audiospur. Die hat jetzt keine Farbe. Und jetzt möchte ich hier mein Track Preset einladen. Ich zeige einfach mal, wie das so gehen würde in Pro Tools. In Pro Tools habe ich hier wie beim Direct Routing zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich mir dann die Track Presets anzeigen lassen kann und kann einfach die Presets sehen und zack, auswählen. Und das, glaube ich, auch noch mit mehreren machen. Es ging unglaublich schnell, weil ich da Pop-up-Menüs habe. So, wie geht's hier? Wir machen jetzt mal einen Rechtsklick hier drauf auf die Spur. Spur-Preset laden. Ja, so, da öffnet sich dieses Fenster. Jetzt muss ich erstmal den Namen angeben oder ich sehe alle und es dauert jetzt, bis ich alle Presets sehe. Jetzt sehe ich Brass, klicke drauf. Also das dauert schon mir persönlich viel zu lang. Ja, okay, jetzt gucken wir mal. Die Farbe hat er mit übernommen. Was er nicht mit übernommen hat, das ist das Routing und die Sends. Hätte ich jetzt Insert-Effekte, hätte er die mit übernommen. Aber in Pro Tools geht's ja, dass die Sachen mit übernommen werden. Also das soll jetzt kein Bashing sein, aber das war eine Sache in Pro Tools, wo ich dachte, boah, ist das geil, das geht wirklich richtig fix. Ja, dann ging es um das Upmixing, Penteo versus Nugen Upmix. Das sind zwei Tools, die sehr oft eingesetzt werden. Ich selber habe Penteo, habe aber auch viel Gutes über Nugen gehört und beide Tools können bis hin zu Auro 3D oder auch Dolby Atmos. Und da ging es auch um die Unterschiede, welche Schwierigkeiten die bereiten können und vor allen Dingen, was die Lösung dafür ist. Dann haben wir uns auch Projekte von Alan angehört, die er gemischt hat. Ich denke, über ein Projekt darf ich sprechen, das war nämlich Dunkirk oder Dünkirchen. Und erstmal war es natürlich super spannend, da in einzelne Spuren reinzuhören. Was für mich aber sehr spannend war, das war der Shepard-Ton. Dass dann Shepard-Ton benutzt wurde, das war mir schon klar. Für die, die nicht wissen, was ein Shepard-Ton ist, das ist ein Ton, der immer höher steigt, also von unten nach oben. Und der wäre ja eigentlich irgendwann außerhalb des hörbaren Bereichs. Aber der steigt immer weiter, immer weiter. Funktioniert so, indem, wenn dieser Ton zum Beispiel auf einem C5 ist, etwas leiser schon C4 dazu gemischt wird, noch leiser C3 und noch leiser C2 und so weiter. Und so gibt es mehrere Oktaven, die sich leicht überlagern, aber das Ganze so raffiniert gemacht ist, dass man das gar nicht mitkriegt und denkt, der Ton wird immer höher und höher und höher. Man könnte das stundenlang so machen. Dass dieser Effekt drin ist, das war mir klar. Hans Zimmer hat aber noch einen anderen Effekt genutzt, quasi als Shepard-Ton. Er hat das Ganze auf das Tempo übertragen. Das heißt, das ganze Stück ist immer schneller geworden. Und ich glaube, das ist das Stück The Mole und die Streicher fangen an mit und werden immer schneller. Jetzt könnte so ein Stück ja nicht irgendwann viermal so schnell werden. Erstens könnten die echten Streicher das gar nicht so spielen, wobei auch die Frage ist, waren das jetzt wirklich echte Streicher? Aber vor allen Dingen, wenn man das viermal so schnell spielen würde, würde das ja irgendwann gar nicht mehr wirklich nach einem Rhythmus klingen, sondern würde eher wie ein Chaos klingen, aber nicht mehr wie ein Puls. Und der Trick war, dass das Tempo sich von 90 auf 180 gesteigert hatte, bei 180 wieder auf 90 fiel. Und da aber nicht klang, als wäre es jetzt halb so schnell, sondern dadurch, dass verschiedene Rhythmen miteinander kombiniert worden sind, das Ganze einfach so klang, als wird das immer schneller. Also es gab eben Parts, wo es immer höher wurde und immer höher und immer höher. Und dann gab es Parts, wo es immer schneller wurde, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Also mal den Track anhören, The Mole. Das war wirklich super spannend, das zu sehen. Dann hat man noch einen Gast, dafür muss ich jetzt mal kurz doch in meine Bibel reinholen. Den Randy Körber. Das ist ein Keyboarder und Pianist und Orchestrator, der lebt seit 2-3 Jahren in Paris, deswegen hat das auch relativ nah gehabt. Und der Alan hat ihn gefragt, ob er nicht mal kommen möchte für ein paar Minuten. Und die beiden haben natürlich in alten Erinnerungen geschwelgt und hatten da sichtlich gute Laune bei. Das war aber für uns auch sehr unterhaltsam. Also Randy hat in über 1000 Filmen mitgespielt. Da hat der Alan gesagt, boah, also ich habe ja noch über 200 Filme gemischt. Und Randy hat gesagt, naja gut, ich habe auch teilweise nur 1-2 Tage für die Aufnahmen gebraucht und du sitzt ein bisschen länger dran. Und Randy Körber hat nicht nur Filmmusik gespielt, sondern zum Beispiel auch bei Michael Jackson Man in the Mirror den Anfangssound, dieses glockenweiche E-Piano, was es ist. Und er hat es nicht nur gespielt, sondern diesen Part auch komponiert. Ansonsten hat er gespielt bei Kevin Allein zu Hause oder bei Jurassic Park, bei JFK. Und auch bei Harry Potter. Bei Harry Potter, da hat er die Celesta gespielt, die ja gar keine echte Celesta ist, weil man diesen Anschlag nicht weich haben wollte, diesen harten Anschlag nicht haben wollte, sondern man wollte wirklich, dass das Ganze sehr, sehr weich ist. Und das ist eine Kombination gewesen aus einem Sample und ich glaube, das zweite. Ich weiß wirklich nicht mehr, aber er hat gesagt, naja, ich habe das relativ schnell hingebaut und es war ja ein sehr, sehr schöner Sound. Und was mir auch nicht klar war, bei Tears in Heaven, da hat er auch mitgespielt und wir haben uns zuerst natürlich gefragt, was genau hat er denn da gemacht bei Tears in Heaven? Er hat das Akkordeon gespielt und den Sound hat er mit einem DX7 gebaut. Also das war für mich neu, dass man mit einem DX7 so ein fantastisches Akkordeon bauen kann. Aber hat er hingekriegt und das war wirklich toll, ja, das Gespräch mit ihm noch hinzukriegen. Ja, dann hatten wir 17 Teilnehmer. Den einen hatte ich ja schon erwähnt, das war der Dominik Scherer. Und Der andere Teilnehmer, den ich jetzt auch kannte, ist der Jonathan Feurich. Lieben Gruß. Jonathan mischt viel Filmmusik. Unter anderem hat er die beiden Jim Knopf und Lukas die Lokomotivführerfilme gemischt. Ballon und noch viele andere Filme. Und der hat ja auch Produktionen von sich mitgebracht. Wo man dachte, holla die Waldfee, das klingt aber richtig amtlich. Also das war toll, Jonathan kennenzulernen. Wir haben uns davor auf der Soundtrack Cologne getroffen. Und ansonsten kamen die Leute aus der ganzen Welt. Also wir hatten jemanden aus Amsterdam da, jemanden aus Peking, aus Russland hatten wir Leute da, aus Frankreich natürlich auch, aus Chile. Also es war eine ganz, ganz tolle Truppe. Dann hatten wir auch noch jemanden da, der in Norwegen Opern für Livestreams mischt. Also das war auch sehr, sehr interessant. Also ein sehr, sehr zurückhaltender Typ, aber der wusste genau, was er da macht. Und das war auch toll zu hören, wie unterschiedlich diese Projekte alle sind, also was der Content war, was die Leute gemacht haben, das war alles auf höchstem Niveau. Da war nichts, wo man sagt, naja, also da kann man jetzt nicht mischen, da muss man mal an das Arrangement oder sowas ran. Das hat echt Spaß gemacht und es gab Popproduktionen, klassische Sachen, es war wirklich nur eine bunte Mischung. Jeder hatte für sich selber einen Slot von ungefähr einer Stunde oder einer Stunde und 15 Minuten. Und man konnte selber sich aussuchen, gut, hören wir jetzt einfach nur in irgendeinen Stereo-File von mir rein oder nehme ich die Projekte mit. Wenn man nicht in Pro Tools gearbeitet hat, dann hat die Eva die Projekte aufbereitet. Also man hat die Stems dann eingeschickt. Da ist es schon mal ganz gut, wenn man vielleicht auch sagt, wie viel BPM das Ganze ist und dass das Ganze super anliegt für den Fall, dass irgendwo ein Delay draufgelegt werden soll zum Beispiel. Und dann hatten wir am Schluss wirklich von jedem die Pro Tools Files und das war wirklich toll zu sehen, wie Ellen da an die verschiedenen Produktionen rangeht oder auch was die Wünsche von den Leuten waren, weil er erstmal gefragt hat, okay, was versprichst du davon, was möchtest du jetzt haben, siehst du ein Problem oder soll ich einfach machen? Ich hatte zwei Projekte aus der Show Sudam Neville, das ist die momentan größte Holographie-Show der Welt, die in Frankreich stattfindet, in Am Neville, mit einer Leinwandhöhe von 10 Metern, also nicht Breite, sondern wirklich Leinwandhöhe von 10 Metern. Da werde ich demnächst auch noch einiges zu zeigen, weil ich dafür Musik und Sounddesign gemacht habe. Aber es ist wirklich gigantisch. Und ich habe da zwei Cues mitgenommen und da ging es wirklich darum, wie einige Instrumente nochmal schöner im Panorama präsentiert werden, wie einige Sounds noch ein bisschen mehr voneinander getrennt werden. Also wie der ganze Mix einfach noch ein bisschen mehr nach Kino klingt. Das war sehr interessant. Vor allen Dingen hatte ich die Geige, die ich dort aufgenommen hatte, auch bearbeitet aufgenommen und bearbeitet mitgenommen und nicht bearbeitet. Aber interessant, dass Ellen die Geige nicht so stark bearbeitet hatte wie ich. Also ich habe die wesentlich härter gemacht, zum Beispiel mit dem CLA 76, also mit dem Urai 1176 Kompressor mit der blauen Variante. Die klingt ein bisschen härter und er hat für seinen Geschmack das eben ein bisschen weicher gemacht. Fand ich aber auch interessant zu sehen, wie dann sein Geschmack so ist und wie er das Ganze macht. Ja, das ist, glaube ich, alles das, was ich zu dem Workshop erzählen kann und erzählen darf. Also es waren 7 Tage mit coolen Leuten. Es war super inspirierend. Es hat natürlich jeden etwas ärmer gemacht, weil wir noch ein paar Plugins mehr gekauft haben, als eigentlich gedacht am Black Friday. Aber davon sich aussagen, dann hat der Ellen gesagt, hey, ich kenne den Entwickler oder den Entwickler, ich schicke dir mal eine E-Mail. Und er hat von allen Entwicklern eine Antwort bekommen, sehr schnell. Und dann hatten wir die Möglichkeit, die Plugins für um einiges weniger zu kriegen als sonst und zwar auch innerhalb des Black Fridays. Also wir haben noch bessere Deals bekommen als jetzt die Black Friday Deals. Das ist natürlich sehr cool gewesen und haben viele von uns dann wirklich zugeschlagen. Es wird demnächst auch noch ein Plugin geben. Nee, das gibt's glaube ich jetzt schon, wo man den Raum von Alan Meyerson, also wo er mischt bei Remote Control, wo man den sich virtuell auf den Kopfhörer packen kann. Also man kann quasi diese Arbeitsumgebung sich auf die Kopfhörer draufpacken. Das funktioniert wohl mit Impulsantworten oder wie auch immer. Und es ist dann eben so, als ob man bei Alan Meyerson bei Remote Control neben Hans Zimmer im Studio sitzt und da dann arbeitet. Ich habe das Plugin noch nicht runtergeladen, noch nicht ausprobiert. Wir haben dafür Codes bekommen und mal gucken, ob ich die Zeit habe, das mal anzutesten und dazu auch ein Video zu machen. Ja, nachdem das Ganze dann vorbei war, sind wir vom Veranstalter dann wieder zu dem Hotel gefahren worden. Am nächsten Tag ging es dann zurück. Ich bin dann nicht mit dem Flugzeug geflogen, sondern habe mir ganz entspannt einen Zug genommen von Avignon nach Köln. Ich glaube, da bin ich 6 Stunden gefahren. Ich musste einmal umsteigen. Also das hat jetzt echt nicht länger gedauert als ein Zug. Und ich habe ein super Ticket ergattert für 56 Euro mit der ersten Klasse. Also das Ding hatte nur Vorteile. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, würde ich es weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also das werde ich auch wieder machen. Und es gab bei diesem Workshop 3 Leute, die das wiederholte Mal da gewesen sind. Ich glaube, eine Person, die war davor sogar schon 2-mal da und nicht nur 1-mal. Das heißt, jedes Mal gibt es neue Sachen zu lernen von Alan, dass man auch sagt, okay, jetzt nutzt er andere Plugins auf seinen Bussen, dass er andere Projekte zeigt, an denen er gerade arbeitet. Und wir haben in einige Projekte reingehört. Und das ist wirklich spannend gewesen, da mal in die Einzelspuren reinzuhören oder auch von ihm Geschichten zu hören. Okay, da sind sehr, sehr kurzfristig, kurz vor Abgabe, doch noch irgendwelche Spuren dazugekommen. Und wie sind die denn jetzt eigentlich abgegeben worden? Weil nicht jedes Mal immer die ganzen Stems ausgespielt werden konnten. Das hätte viel zu viel Zeit gedauert und hätte dann auch bei der Abmischung, beim Dubmixing einfach viel zu viel Zeit in Anspruch genommen, dass er auch gesagt hat, okay, wir müssen dann wirklich überlegen, wie können wir jetzt die Signale ausspielen? Oder mittendrin hat er auch gesagt, er bekam jetzt gerade Anrufe oder Mails von einer anderen Produktion, wo es noch extra Wünsche gab, die er jetzt natürlich nicht durchführen konnte. Dafür hat er aber seinen Assistenten oder seine Assistenten, die das machen konnten. Nur musste er natürlich mit denen absprechen, wie genau das jetzt bewerkstelligt wird. Die 4.000 Euro war es auf jeden Fall wert. Muss man jetzt nicht jedes Jahr machen. Es war super nett mit den Leuten. Wir haben auch noch eine WhatsApp-Gruppe gegründet. In dieser WhatsApp-Gruppe, da tauschen wir uns immer wieder aus, ob wir irgendwelche Deals entdecken. Was super toll ist, dass jetzt ein paar Leute ihre Notizen da als PDF-File oder Word-File geteilt haben, dass man gucken kann, okay, hat jemand anderes vielleicht noch etwas aufgeschrieben, was ich falsch verstanden habe oder gar nicht aufgeschrieben habe? Habe ich da irgendwas vergessen? Hat die Person das irgendwie anders verstanden? Oder wie bereiten die Leute das überhaupt auf? Also auch sehr, sehr interessant. Und einen Austausch jetzt weiterhin zu haben, ist wirklich toll. Und ja, ich finde es toll. Ich werde das in ein paar Jahren wieder machen. Und sicher werde ich mir auch irgendwann nochmal so ein Jahresabo bei Mix with the Masters ziehen und gucken, was der Alan Meyerson da in den Videos verrät. Das waren meine Eindrücke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.